Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Der Senegal ist ein Land mit mehr Künstlern pro Quadratkilometern als jedes andere. Das behauptet zumindest Martina Zimmermann, die seit den 1990er Jahren regelmäßig dort ist und seit 2005 dort ein Häuschen hat. Bereits der erste Präsident des Landes, Leopold Sédar Senghor, war nicht nur Politiker, sondern auch Poet und Mitglied der Pariser Académie Française, wie der Bildhauer Ousmane Sow. International bekannte Designer, Mannequins und Sterneköche kommen aus dem Senegal. Martina Zimmermann nimmt uns mit in die Hauptstadt Dakar und in die dort angesiedelte Kunstszene.
Eine Trommlergruppe begrüßt die Passagiere bei ihrer Ankunft auf der Gorée-Insel, einer Atlantikinsel, die kurz vor Dakar liegt. Sie hat eine traurige Berühmtheit, weil hier vom sogenannten Haus der Sklaven aus die gefangenen Afrikaner einst ihre Zwangsreise über den Atlantik nach Amerika und in die Karibik antraten. Schulklassen und Touristen aus aller Welt pilgern deshalb auf die Insel ins Haus der Sklaven und spazieren dann durch die bunten und pittoresken Gassen der Insel. Auf der Brücke vom Bootssteg bis zur Insel hängen Bilder der afro-brasilianischen Künstlerin Aline Mota. Zum Beispiel ein Porträt ihrer versklavten Ur-Ur-Urgroßmutter, hinter dem die Künstlerin im Meer badet. Es sei eine Art Selbstporträt mit einem rituellen Bad, das Verletzungen heilen und Bindungen zurück nach Afrika schaffen soll, erklärt Kuratorin Audlevaux McElhon. Wir haben für die Ausstellung die Gorée-Insel gewählt, wegen der Geschichte der Sklaverei. Die gemeinsame Geschichte von Brasilien und Afrika ist die Idee der Künstlerin. Wenn man die Werke dieser Ausstellung sieht, merkt man, dass sie von etwas sehr Intimem spricht, von ihrer persönlichen Geschichte, die gleichzeitig eine viel umfassendere Geschichte erzählt, die Geschichte aller Afro-Nachfahren, die Geschichte vieler Afrikaner und vieler Europäer. Es ist eine gemeinsame Geschichte, die nicht nur Afro-Nachfahren interessiert. Auf der Rückfahrt von der Insel treffe ich Mamadou Ndiaye Tia. Er hat seine Gemälde hingebracht für eine Ausstellung gemeinsam mit der italienischen Künstlerin Aga Wood, die Seetiere auf ihre Werke aus Holz von Südtirol kreiert hat. Die beiden bauen auf der Gorée-Insel eine Ausstellung auf unter dem Motto Kampf für das Meer.
L'Expo de Gorée figure dans un ensemble d'événements.
Die Ausstellung auf der Gorée-Insel gehöre zu einem Ensemble von Events unter dem Titel Dakar verschönern, erklärt Mamadou Ndiaye Tia. Dieses Projekt soll aus Dakar und aus bestimmten Ghetto-Vierteln im Zentrum eine Freiluftgalerie oder ein Open-Air-Museum machen. Zurück in der Stadt führt mich Tja durch das Plateauviertel im Zentrum von Dakar. In den engen Straßen drängeln sich Autos, gelbe Taxen huben, Menschen arbeiten auf dem Bürgersteig, verkaufen Kaffee, Nüsse und andere Waren, die sie auf dem Kopf tragen. Auf einer Baustelle wird gehämmert und geklopft. Dakar wird zugebaut mit immer neuen Gebäuden aus Beton. Neben einer Moschee ist der Eingang in ein Labyrinth aus engen Gassen mit kleinen Häuschen. Der Künstler nennt es sein Ghetto. Hier will Tja im November das Open-Air-Museum einweihen mit seinen bis zu 3 Meter hohen Skulpturen. Das ist das versteckte Gesicht von Dakar, sagt Tja. 300 Meter entfernt von Präsidentenpalast, Kathedrale und anderen repräsentativen Gebäuden. Es leben viele Einwohner zwischen Hotel Ganalet und der Avenue Georges Pompidou. Es gibt Schneider, viele Handwerker, Mechaniker, die Mopeds reparieren, Tischler, Schneider und Modemacher, Informatiker, die Handys reparieren, Restaurants und einen Künstler im Viertel, der Dakar für eine sehr kulturelle Stadt hält.
Dakar, bon, depuis tout le temps a été un lieu de peinture, d'art plastique.
Dakar war immer ein Ort der plastischen Künste, behauptet Tja. Das erste Dorf der Künste war neben dem Justizpalast. Es gibt dort auch die Hochschule der schönen Künste. Er sei in diesem Milieu aufgewachsen, spielte Fußball neben dem Dorf der Künste. Deshalb habe er sehr früh angefangen zu malen. 1981 habe er seine ersten Gemälde verkauft. Er wusste damals gar nicht, dass das ein Beruf sein kann. Er habe in der Schule gemalt, konnte gut zeichnen. Als er nicht weiter auf die Schule wollte, sondern Seefahrer werden, schickte ihn sein Vater in eine Druckerei, um einen Beruf zu lernen. Dort habe er seine ersten Werke gemacht, mit Mischungen von Farben. Das war 1981. Er nahm verschiedene Farben, nahm die Tinte raus und tat die Farben in die Offsetmaschine und die Formen der Farben ergaben Gemälde. Im Innenhof des Familienhauses brutzelt Essen auf einer Feuerstelle. Tja stellt mir die Nichte seiner Frau vor, die Gemüse schnippelt. Vom Nachbarhaus ist Hammelgeblöke zu hören. Auf einem Hof hängt Wäsche zum Trocknen. Eine Frau kocht Couscous. Im Plateauviertel gibt es zahlreiche Galerien und bedeutende Museen. Tja ist der einzige Künstler, der hier im Ghettoviertel wohnt. Malerei, Batik, Skulpturen. Heute bedient sich Tja vieler verschiedener Kunstformen. Tjadismus nennt er sein Material, das aus 5 Elementen besteht, von denen er nicht alle verrät. Dazu gehören Klebstoff, Gips und Jutefäden. Mamadou Ndiaye Tja führt in sein Atelier. Auf maximal 20 Quadratmetern stehen Skulpturen, Masken und Gemälde. Vor der Tür hat er bereits begonnene Monumentalstatuen angekettet. Der Kampf sei sein hauptsächliches Thema in der Serie Afrikanische Zeichen. Das ist eine Sammlung mit Untersammlungen. Der Kampf fürs Meer, für die Geschichte Afrikas. Und seine Kämpfer zeigen, dass es Kampf nicht nur im Sport gibt. Der Mensch kämpft vom Mutterbauch an, sagt Tja, und zeigt auf eine Frauenstatue mit Löchern im schwangeren Bauch. Im Innern ist ein Baby zu sehen. Das Baby kämpft, um unbeschadet aus dem Bauch der Mutter herauszukommen. Es wird kämpfen, um auf den Boden zu robben, um zu gehen, zur Schule zu gehen und Diplome zu machen. Es gibt den Kampf in der Politik. Hier sehen Sie den Kampf der Medizin. Dieser Kämpfer hat ein Testgerät und ein Horn, mit denen er Krankheiten diagnostizieren kann. Das sind die traditionelle und die moderne Medizin. Der andere kämpft mit Reden. Er hat ein Buch in den Händen. Das nennt Tja den intellektuellen Kampf, der auch für die Politik gilt. Auch Schriftsteller nutzen Bücher und Literatur und kämpfen mit ihrer Feder, meint er. Neben den Statuen sitzen Männer auf einem winzigen Platz. Tja gibt jedem die Hand, wie es die senegalesische Sitte will. Grüßend führt er durch enge Gassen bis zum Ausgang aus diesem Labyrinth. Kenner der weltweiten Kulturszene erzählen, dass Senegal mehr Künstler pro Quadratmeter habe als jedes andere Land. Es betreibt seit der Unabhängigkeit 1960 eine ehrgeizige Kulturpolitik mit wenig Mitteln, viel Fantasie und der Unterstützung der UNESCO sowie von öffentlichen und privaten Partnern. Das Land zählt 7 Weltkulturerbestätten, hinzu kommen sehenswerte Kirchen, Kathedralen und Moscheen. Aus den 1950er Jahren stammt der Traum von einem Museum der schwarzen Zivilisationen, eine Idee afrikanischer Intellektueller der Diaspora. Anfang 2019 wurde dieser Traum wahr. das Musée des Civilisations Noires in Dakar eingeweiht. Ein Rundbau am Eingang des Plateauviertels gleich hinter dem Bahnhof. Derzeit ist dort eine Ausstellung des afroamerikanischen Künstlers Kehinde Wiley zu sehen. Auch in der Musik hat Dakar die Nase vorne. Youssou N'Dour und Baba Maal sind Weltstars. Die Rapper Awadi und Dara G haben schon vor 30 Jahren eine lebhafte Rap-Szene begründet. In vielen Clubs und Konzertsälen finden Konzerte statt. Jeden Mittwoch veranstaltet Produzent Albert Gomis eine Jam-Session in einem der Clubs von Dakar, zu der Musiker aus dem In- und Ausland eingeladen sind. Die besten Ausschnitte der Konzerte werden dann im senegalesischen Fernsehen übertragen. An diesem Abend laufe ich Alun Watt über den Weg. Er war mit seiner Band gerade auf einer dreiwöchigen Westafrika-Tournee und hat in Dakar in der letzten Woche 3 Konzerte gegeben. Der Musiker lebt in Paris, kam in Dakar im Plateauviertel zur Welt.
Bon, déjà, mon père était musicien, mon père il était militaire.
Sein Vater war Musiker in der Armee, erzählt Alun Watt. Die Familie wohnte in den Residenzen der senegalesischen Offiziere. Der Vater war Oberstleutnant und hat lange das Orchester der senegalesischen Truppen geleitet. Er hatte eine klassische Ausbildung in Frankreich aus den 1970er Jahren. Von klein auf war der Sohn also in dieser musikalischen Welt. Er habe dann aber andere Musik gemacht, habe mit vielen international bekannten senegalesischen Stars gespielt.
J'ai eu la chance de jouer avec d'autres musiciens sénégalais qui sont assez connus aussi mondialement.
Seine Geburtsstadt Dakar findet Alun Watt inspirierend. Auf Französisch heißt Kunst Art. Und dies sei schon im Namen, erklärt der Musiker. Das Wortspiel nutzt übrigens auch die bedeutende Kunstbiennale Dakar, die ab November stattfinden soll.
Dans Dakar, ja, Art.
Wir haben dieses Glück in der Stadt Dakar, meint Watt. Hier treffen sich alle Kulturschaffenden und Künstler. Sie fühlen sich wohl hier. Es gibt viele Festivals und ein Völkergemisch. Es sei ein Glück für ihn als Musiker, diese Stadt zu haben. Als Inspirationsquelle. Ein senegalesischer Künstler, nicht nur der Musiker, sei sehr eklektisch, weil er viele Menschen von überall sieht. Aus Deutschland, Frankreich, USA, Benin und der ganzen Welt. Ein Glück sei auch diese politische Stabilität. Der sei es zu verdanken, dass man träumen kann und schöne Begegnungen machen.
De se permettre de rêver ou de faire de belles rencontres.
En effet, ça fut un des plus grands groupes. Ossi Bissa war eine der größten Bands in den 1970er Jahren, erklärt der Conférencier in einem Saal der Universität von Dakar. Diese Band habe den Afro-Jazz begründet. Das Erbe der urbanen afrikanischen Musikstile wurde von da an in die weite Welt gebracht, zunächst von den Künstlern selbst. Nagusek ist Journalist und Musikhistoriker für afrikanische Musikstile. Heute gibt er eine Konferenz anlässlich einer Fotoausstellung, die er mit seiner Frau Sylvie Clairfeuil entworfen hat. 50 Jahre Leidenschaft für afrikanische Musik. Die Expo erzählt, wie afrikanische Musik ab den 1980er Jahren über Paris die Welt eroberte. Die Französin Sylvie Clairfeuil erklärt, wir wollen schon lange zeigen, wie große Geschichte aus kleinen Geschichten gemacht wird, wie eine Handvoll Leute eine Bewegung in Gang bringen kann. Wir waren bei vielen Etappen dieser Geschichte dabei. Das erzählen wir in der Ausstellung. Wir waren nicht die Einzigen, aber wir machten Unterricht, Ausstellungen, Produktion, Organisation von Festivals, Journalismus. Wir waren zuerst Journalisten, haben auch Bücher veröffentlicht und hatten ein Kulturzentrum in Paris. Wir haben daher eine recht globale Sicht auf dieses kulturelle Wachstum der afrikanischen Musik. Vor 50 Jahren interessierten sich nur eine Handvoll Journalisten, Produzenten, Labels und sogenannte freie Radios für die afrikanischen Musiker. Bei Nagu und Sylvie waren dann aber bald japanische Journalisten zu Gast und Peter Gabriel kam bei ihnen vorbei, um Kontakte zu knüpfen. Sylvie ist heute 65.
Les gens oublient vite, en fait.
Die Leute vergessen schnell. Wir sind in einem Alter, in dem wir unsere Erinnerungen weitergeben wollen. Für uns war es wichtig, diese Ausstellung in Afrika zu machen und einen afrikanischen Standpunkt dieser Bewegung zu geben. 50 Jahre später will jeder seine Legende erzählen und sie sich aneignen. Man darf nicht vergessen, dass es von Anfang an Afrikaner waren, die Konzerte organisiert und Alben produziert haben. Dann kamen andere dazu, die halfen und begleiteten und entwickelten, aber die ersten waren Afrikaner.
Okay, ils ont développé très bien. Ils ont aidé, ils ont accompagné, mais les premiers c'est les Africains.
Ein Kameruner ist ein weiterer Stern am Himmel der Afromusik. Manu Dibango landete 1972 in den USA den Hit Soul Makossa, der bis heute auf den Dancefloors gespielt wird. Soul Makossa Man heißt das Buch, das Samuel Nyakwa auf der Kunstbuchmesse in Dakar vorstellt. Als Manu Dibango im März 2020 an Covid starb, konnte ihn keiner begleiten in seine letzte Bleibe, erinnert sich der Fotograf. Das hätten die meisten Musiker bedauert. Er sagte sich, die beste Hommage, die er ihm erweisen kann, ist es, diesen Musikern das Wort zu geben in diesem Buch. Sie erzählen ihre Beziehung zu Manu Dibango während seiner Karriere. Und er hat sehr viele Musiker getroffen. Er war nicht nur ein Musiker, sondern war auch Philosoph und Journalist. Er hatte Sendungen auf Radio Afrika und Afrika Nummer 1. Auch seine Plattencover seien Kunstwerke, findet Samuel Nyakwa. All das finde man in dem Buch.
Toutes ces pochettes d'albums, c'est un peu comme des œuvres d'art. Donc tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans le livre.
99 Musiker schreiben über Manu Dibango in dem Fotoband, der mindestens 4 Kilo wiegt. Samuel Nyakwa lebt in Paris. Aber auch ihm ist es besonders wichtig, sein Werk in Dakar zu zeigen.
Manu Dibango c'était un Africain. Au-delà d'être Camerounais, c'est un Africain.
Manu Dibango war ein Afrikaner, nicht nur Kameruner. Und Dakar sei eine Hauptstadt der afrikanischen Musik, meint der Fotograf. Eine kulturelle Stadt, eine Stadt der Künstler, wo sich alle Kunstarten vermischen. Während der Kunstbiennale gäbe es Musik, während Konzerten stellen Künstler aus oder Fotografen. Sein Buch auf der African Art Fair Buchmesse vorzustellen, sei eine tolle Gelegenheit. El Hadj Malik Ndiaye ist der Direktor des Museums Theodore Monod im Plateauviertel. Es befindet sich neben dem Parlament. An diesem Abend heißt Ndiaye die Gäste höchstpersönlich willkommen. In der aktuellen Kunstausstellung geht es unter anderem um die Frage, wie ein afrikanisches Museum der Zukunft aussehen soll. Afrikanische Emanzipation wird gefordert. Auch wie die Welt mit dem Müllproblem umgehen soll, wird in den ausgestellten Werken behandelt. Heute Abend aber findet ein zusätzliches Event im romantischen Garten des Museums statt. The Vocal Museum, übersetzt das Stimmenmuseum. Die südafrikanische Künstlerin Marcello Motana verspricht eine Reise ins kollektive Bewusstsein und eine Hommage an südafrikanische Musiker, die mit Musik ihre Kindheit im Township feiern. Eine Frau in einem roten Gewand erscheint hinter einem Zaun aus Strohbüschen. Sie hat zwei kugelförmige, durchsichtige Sehrohre und eine riesige Perücke auf dem Kopf, die wie ein Fetisch aussieht. Die Musikperformance von Marcello Montana wird von ihr selbst interpretiert, gemeinsam mit Musikern aus Südafrika und aus Dakar. Ein anderes Museum liegt versteckt in einer Straße des Viertels Joff, das Haus des Skulpteurs Ousmane Sow. Der Bildhauer zeigte 1999 68 Monumentalskulpturen auf der Pariser Brücke Pont des Arts. 3 Millionen Besucher machten ihn zur internationalen Berühmtheit. Sow verstarb 2016. 2018 machten seine Kinder aus dem kunstvoll und nach seinen Plänen erbauten Haus und Atelier ein Museum. Besucher können heute dort seine Arbeit und sein Leben nachvollziehen, seine Statuen aus nächster Nähe betrachten, aber auch Fotos, Preise oder das Straßenschild eines Pariser Platzes, der seinen Namen trägt. Seine Lebensgefährtin Béatrice Soulet ist anlässlich einer aktuellen Ausstellung anwesend. Ich bin sehr froh, dass das ein Museum geworden ist und dass seine Werke hier stehen. Die Fliesen hier wurden mit seinen Materialien gemacht. Die Statuen stehen hier am richtigen Platz. Es ist perfekt. Die Leute sind bewegt. Dieses Haus hat Sinn. Wir sind in der Ausstellung von Aliou Diack, die den Titel Pilgerreise trägt, erklärt seine Galeristin. Aliou Diack ist ein auf der Basel Art bekannt gewordener senegalesischer Künstler, der vor allem mit Heilpflanzen arbeitet. Im Hof des Hauses Ousmane Sow hängen seine riesigen Werke in Brauntönen. Sein Material sind Heilpflanzen und traditionelle Pflanzen, erklärt Diack. Er wollte immer etwas Neues bringen, was es noch nicht gibt. In der Malerei sah er immer Acryl- und Ölfarben und er wollte etwas finden, was nicht der Gesundheit und der Umwelt schadet. Da er aus einer Bauernfamilie stammt, sein Vater kannte alle diese Pulver, Pflanzen und Wurzeln, hatte er die Idee, diese auszuprobieren, und das funktionierte. Der Titel der Ausstellung Pilgerfahrt. Und der Künstler passt zu Ousmane Sow. Sow betrachtete den Körper als Werk Gottes. Aliou Diack lädt die Gäste dazu ein, um das Haus Sow herumzugehen und seine Werke zu betrachten, wie man um die heilige Kaaba in Mekka herumgeht. Spiritualität hängt in der Luft. In Dakar sind die Nächte lang und heiß. Auf dem Rooftop tanzen die Leute zu DJ-Musik mit Blick auf den zentralen Platz der Unabhängigkeit im Plateauviertel. Viele Künstler vergnügen sich hier bis zum Morgengrauen. Der Schweizer Kunstsammler David Brolier ist überall, wo ein Kunstevent ist. Der Genfer hat Dakar auf der Kunstbiennale 2016 entdeckt und sich in die Stadt verliebt. 2021 kaufte er in Dakar eine Wohnung.
C'est extraordinaire, ce que la culture du quotidien.
Es sei außergewöhnlich, wie reich und interessant die Kultur im Alltag sei, meint der Kenner. Er kam nach Dakar, weil die Stadt ein siedender Kulturbouillon sei. Außergewöhnlich findet Brolier auch, wie gut die Künstler hier in mehreren Bereichen sind. Bei uns in Europa rede man von Spezialisierung, aber er bemerke, dass alle diese Künstler gleichzeitig Bildhauer sind und Maler, Filme machen und audiovisuelle Produktionen. Diese Leute haben viele Talente. Das habe er in Senegal entdeckt. David Brolier träumt davon, seine enorme Kunstsammlung mit zeitgenössischen afrikanischen Werken in Afrika und speziell im Senegal zu zeigen, gerne in einer Wanderausstellung, damit alle etwas von der Kunst haben.
La vie est difficile.
Das Leben hier ist hart, überlegt der Sammler. Trotz Gas- und Ölvorkommen müsse die Bevölkerung von Tag zu Tag leben und die Familie ernähren. Aber es gäbe Enthusiasmus, Lebensfreude und Hoffnung. Das findet Broyer außergewöhnlich. Frage man in Senegal, wie es geht, wird keiner sagen, es geht nicht. In Europa werde man erzählen, dass man Kopfweh hat, müde ist und so weiter. Hier habe er noch nie jemand gehört, der sagt, es gehe ihm nicht gut. Und doch sei das Leben hart. Die Menschen kämpfen, aber sie seien sehr optimistisch und positiv. Dieses Lebensgefühl heißt in der Landessprache Wolof Mbögge, Lebensfreude. Kreativität und Lebensfreude gehören zu Dakar wie eine lebendige Kunstszene.